Ne, da stand ich einen Meter vor ihm und habe ihm das sehr offen ins Gesicht gesagt, was ich davon halte, was er da macht. Habe ihn mit Diktator begrüßt und dann gesagt, ne, dass er der korrupteste Regierungschef in der Europäischen Union ist und dass er mindestens 14 Milliarden Euro geklaut hat.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Hat Orbán die Demokratie ausgetrickst und versuchen populistische Kräfte das auch in Deutschland? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles muss raus mit mir, Thilo Mischke, und ich bin in Budapest. Es ist heiß, ich habe mir einen Kaffee besorgt, Wasser steht auf dem Tisch und ich spreche jetzt über ein ernstes Thema, denn mein heutiger Gast ist Daniel Freund, Europaabgeordneter der Grünen. In Ungarn gilt er als der meistgehassteste Politiker der EU, weil er öffentlich sagt, was viele denken, dass Viktor Orbán ein korruptes System aufgebaut hat, das dem Land schadet und Europa gefährlich wird. Wir reden darüber, wie Daniel es geschafft hat, Milliarden an EU-Geldern für Ungarn zu blockieren, was ein Heizungsinstallateur mit dem reichsten Mann des Landes zu tun hat und wie Orbáns Einfluss bis in die USA und nach China reicht. Es geht um Korruption, Machtmissbrauch, autoritäre Tendenzen und die Frage, hat Orbán die Demokratie ausgetrickst? Diese Folge ist kein leichtes Gespräch. Aber es ist ein wichtiges Gespräch über das, was in Ungarn wirklich passiert. Und jetzt ist wirklich wichtig, was das mit uns zu tun hat. Denn was Daniel beschreibt, erinnert erschreckend an Entwicklungen in Deutschland, Polen und den USA. Eine Folge über die unterschätzte Gefahr aus dem Inneren Europas und den Versuch, sie aufzuhalten.
Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der 2. Juli 2025 um 14 Uhr.
Daniel. Ich möchte gleich mit der ersten Frage einsteigen, und zwar, wie schafft man's, der meistgehassteste EU-Politiker in Ungarn zu werden? Was muss man dafür tun?
Ich glaube, einfach nur sagen, was ist. Offen ansprechen, dass Orbán in den 15 Jahren, die er hier jetzt an der Macht ist, das Land in einen Mafiastaat verwandelt hat und all das, was er tut, also all die Angriffe auf Demokratie, Rechtsstaat, auch auf Minderheiten und all das, dient im Grunde hauptsächlich, dass seine Familie, sein engster Freundeskreis, seine Geldverwalter sich dann hier am Ende die Taschen voll machen. Und wenn man das offen anspricht, immer wieder, dann wird man so angegangen. Und ich glaube, das hat vor allen Dingen auch damit zu tun, also dass ich eben federführend mit dabei war, die EU-Gelder einzufrieren hier. Und das trifft ihn hart.
Wie macht man das? Also wie kannst du so in einer sehr unlangweiligen Version mal erzählen, wie man EU-Gelder einfriert und wie du jemanden angreifst? Also du bist der Vorsitzende eines Gremiums in der EU, oder?
Also eigentlich, ich komme ja aus der Zivilgesellschaft. Ich habe, bevor ich 2019 ins Parlament gewählt wurde, war ich bei Transparency International, habe also gesehen, ne, was im Korruptionsbereich so los ist in Europa und dass dieses System Orbán quasi das Gefährlichste ist, was wir im Korruptionsbereich mindestens mal in der EU, wahrscheinlich in ganz Europa haben. Und als ich dann 2019 ins Parlament kam und gesagt habe, da müssen wir doch was machen. Es kann doch nicht sein, dass wir im Grunde mit EU-Steuergeldern noch mitfinanzieren, dass hier die Demokratie kaputt gemacht wird. Ist mir gesagt worden, Daniel, da kannst du nichts machen. Orbán ist irgendwie Teil der mächtigsten Parteienfamilie in Europa. Außerdem hat er ein Veto in der EU, kann den ganzen Laden lahmlegen und deshalb wird niemand was dagegen machen. Und ich habe dann daran gearbeitet, dass wir parteiübergreifend, ne, erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, was hier los ist. Immer wieder auch mit Leuten hier nach Ungarn gekommen. Und dann haben wir eine breite Mehrheit im Parlament am Ende dafür gehabt, dass man überhaupt erstmal dieses Gesetz einführt. Dass man überhaupt erstmal sagt, also wenn in einem Land Korruption so aus dem Ruder läuft, dann kann man EU-Gelder einfrieren. Das gab es vorher gar nicht. Mhm. Das haben wir damals, das waren quasi die letzten Tage der Kanzlerschaft von Angela Merkel. Da hatte sie die EU-Ratspräsidentschaft. Da haben wir das mit der damaligen GroKo verhandelt. am Ende auch durchbekommen, nicht so, wie wir es wollten, aber immerhin gab es dann dieses Werkzeug. Und ich dachte naiverweise, naja, wir machen das ja nicht irgendwie für so einen theoretischen Fall, sondern gibt ja direkt eine Anwendung, wofür wir das brauchen. Aber passiert ist dann erstmal nichts. Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin, hat sich geweigert, das einzusetzen. Also habe ich im Europaparlament eine Mehrheit dafür organisiert, dass wir sie verklagen vor dem Europäischen Gerichtshof, damit sie endlich ernst macht, damit sie dieses neue Gesetz anwendet. Das hat sie dann irgendwann gemacht und dann...
Ne, also mag man dich auch nicht innerhalb des EU-Parlaments, da hast du dann auch genervt, um das durchzusetzen?
Nee, oder im Parlament waren wir uns ja sehr einig. Ich glaube, Ursula von der Leyen war ziemlich genervt von dem, was ich und ein paar andere da gemacht haben. Genau, aber das ist dann eben so. Das ist am Ende das, wofür ich ja auch gewählt bin, ne? Dass man EU-Geld schützt, dass das nicht in korrupte Systeme geht. Und ich bin so ein überzeugter Europäer. Für mich ist Orbán im Grunde die größte Gefahr im Innern für die Europäische Union und für weitere Einigung in der EU. So, und am Ende bin ich dafür gewählt, genau das zu machen.
Wie bist du damals auf Merkel oder wie bist du an Merkel herangetreten, weil sie ja jetzt nicht der größte Gegner von Orbán war, sondern eher ja so eine Versöhnlichkeit gesucht hat zu ihm?
Also wir brauchten halt am Ende eine Mehrheit im Rat und das war ja so ein Ding, also damals saß Orbán ja noch in derselben Parteienfamilie, in derselben Fraktion wie die Unionsabgeordneten im Europaparlament und vor den europäischen Gipfeln, da treffen sich die Staats- und Regierungschefs auch immer in ihren jeweiligen Parteienfamilien. Das heißt, damals saß also Angela Merkel und Orbán, die saßen vor jedem EU-Gipfel zusammen und haben den Gipfel gemeinsam vorbereitet als konservative EVP-Mitglieder. So, und da haben wir immer wieder Druck drauf gemacht. Wie kann das eigentlich sein? Ne? Und das ging dann so weit bis in Veranstaltungen in Deutschland. Ne? Am Ende haben die Orbán aus der Parteienfamilie rausgeworfen, weil die CDUler immer wieder Fragen bekommen haben. Wie kann das eigentlich sein, dass er mit den Leuten gemeinsam in der Fraktion sitzt?
Hast du das zu verantworten? Hast du das orchestriert?
Also am Ende macht man in der Politik nichts alleine. Im Europaparlament braucht man Mehrheiten, auch unter den Regierungen. Aber es gab eine sehr eng abgestimmte Gruppe. Im Parlament ist das ja immer so, dass normalerweise eine Person, manchmal zwei, wenn es ein kompliziertes Dossier ist, pro Fraktion sozusagen als Verhandler eingesetzt werden. Und es ist dann aber am Ende eine Gruppe, ne? Da ist dann ein Konservativer, eine Sozialdemokratin, ein Liberaler, ein Grüner machen das. Und die Gruppe treibt dann am Ende sowas voran.
Kannst du mir kurz mal einen Schritt zurück mit mir gehen? Warum ist Korruption das, was dich beschäftigt? Warum willst du so sehr gegen Korruption kämpfen? Ja, jetzt kommt unser Kaffee und unser Wasser. Ja, thanks. Vielleicht mal dann derweil mit den Hörerinnen und Hörern. Ich habe die Berichterstattung für unseren neuen Film auf ProSieben über die Pride hier in Budapest gemacht. Und Daniel Freund, der EU-Abgeordneter für die Grünen ist, wir haben uns hier zum Interview getroffen. Und da haben wir dann spontan entschieden, wir machen einfach mal eine Podcast-Folge, wo wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach mal Ungarn erklären. Weil man hört es immer als günstiges Urlaubsland. Man hat das Gefühl, da ist Viktor Orbán. Wenn man sich nicht wirklich damit auseinandersetzt, weiß man eigentlich überhaupt nicht, was in diesem Land, das einst mal eins der erfolgreichsten, wirtschaftlich erfolgreichsten Länder Osteuropas ist und durch die Politik Viktor Orbáns zu einem der wirtschaftlich schwächsten Länder geworden ist. Und jetzt wieder zurück zu der Frage zu dir. Wie kamst du dazu, dich mit diesem Thema Korruption auseinanderzusetzen? Hast du persönlich mal mit Korruption zu tun gehabt? Gesagt, das möchte ich niemals, dass das jemand anderes erlebt. Deswegen kämpfe ich jetzt politisch dagegen?
Also ich beschäftige mich ja nicht nur mit Korruption, aber ich finde diese Verbindung aus, man macht Demokratie und Rechtsstaatlichkeit kaputt und gleichzeitig machen sich hier ein paar Leute rund um Viktor Orbán so die Taschen voll. Das ist einfach mit, finde ich, der schrecklichste Mix, den es so gibt und ja, eben auch eine größte Gefahr für die Demokratie. Korruption ist oft so ein, ne, man sagt immer, das wäre irgendwie ein opferloses Verbrechen. Das merkt keiner so richtig, ne? Wenn man jetzt aus dem großen Steuertopf Geld klaut, so direkt merkt es keiner, dass es uns allen schadet. Aber hier in Ungarn sieht man dann schon, was das am Ende anrichtet, ne? Wenn man sich hier anguckt, dass die Infrastruktur so mittel ist, wenn man hier mal in Krankenhäuser, in Schulen geht und sieht, wie der Putz von der Wand fällt. Es gibt hier in Budapest zig Krankenhäuser, die keine Klimaanlage haben. Wir hatten es gerade jetzt die Tage 38 Grad draußen und Leute, die mit Hitzeproblemen in die Krankenhäuser kommen und dann gibt es da keine Klimaanlage. Mitten in der Europäischen Union, weil die Gelder geklaut werden. Und Du hast es gerade angesprochen, die wirtschaftliche Performance. Also vor 15 Jahren, als Viktor Orbán Premierminister geworden ist, da war Ungarn in dieser Region das wirtschaftlich stärkste Land. Mhm. War pro Kopf gerechnet deutlich reicher als Polen, als Rumänien, als die ganzen Nachbarländer. Und die sind jetzt unter Orbán alle vorbeigezogen, haben eine bessere Performance, haben die EU-Gelder, die alle ja in ziemlich ausgiebigem Maße bekommen, deutlich besser eingesetzt, um ihre Infrastruktur zu modernisieren, um die Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen. So, und daran merkt man es am Ende. Also man kann ganz klar einfach in den Sozialproduktzahlen pro Kopf sehen, liegt Ungarn heute 4.000 Euro pro Jahr hinter Polen. So, Orbáns Politik kostet jeden einzelnen Ungarn 4.000 Euro pro Jahr an wirtschaftlichem Verlust.
Erkennst du da irgendein System? Also ich meine, Orbáns Einfluss reicht bis in die USA und auch die USA lebt jetzt, Donald Trump lebt jetzt so eine sehr offene Korruption, eine sehr offene Vetternwirtschaft. Das ist ein Präsident, der einsteigt mit einer Coin, mit einer Meme-Coin. Sein Sohn Barron ist reich geworden mit dieser Meme-Coin. Ist so Korruption das, warum es gerade diesen Rechtsruck gibt, das, warum es diese Führer und Führerinnen gibt, die diese Politik europäisch umsetzen wollen und auch in Nordamerika, um sich persönlich zu bereichern. Kann man das so pauschal überhaupt sagen?
Also ich glaube nicht, dass es den Rechtsruck gibt wegen der Korruption. Das komplett Perverse an dieser Entwicklung ist ja im Grunde, dass viele von denen angetreten sind. Ne? Trump hat gesagt, drain the swamp. Auch Orbán ist vor 15 Jahren an die Macht gekommen mit einer Antikorruptionsgeschichte gegen die vorherigen korrupten Sozialdemokraten. Hat gesagt, ich räume jetzt hier auf. Und am Ende sind Orbán und Trump selber noch viel schlimmer als das, was es sicherlich an Problemen in Washington gegeben hat, auch hier vorher in Budapest, und treiben das dann in ganz andere Höhen. Aber was man vor allen Dingen an diesem Orbán-System sieht, es geht am Ende um den Machterhalt und darum, weiter Gelder für sich selber beiseite zu schaffen. Und die Machtfülle, die Orbán hat, also seit er an der Macht ist, hat er ja immer eine Zweidrittelmehrheit hier gehabt. Also er konnte mit seinen eigenen Leuten die Verfassung nach Belieben umschreiben. Also auch dieses ganze korrupte System haben die in der Verfassung verankert. Und dass Korruption, die es in allen EU-Staaten gibt und in manchen, ne, also in Bulgarien, in Rumänien gibt's viel Korruption, aber dass es so zentral aus dem Büro des Premierministers gesteuert wird, das ist einmalig.
Hast du Beispiele? Also so ganz konkrete Beispiele, wo diese Korruption sichtbar wird? Also wir reden immer darüber, dass er sich so Geld abzwackt, aber wo geht das Geld hin? Wofür wird das Geld verwendet? Und wo merkt man diese Korruption ganz oberflächlich?
Also gibt es zig Beispiele. Der reichste Mann in Ungarn heute, Lorenz Metzaros, der war vor 15 Jahren Heizungsinstallateur. Und heute ist er laut Forbes der mit Abstand reichste Mann in Ungarn, ist Milliardär geworden. Und wenn man ihn fragt, wie er das eigentlich geschafft hat, schneller als Elon Musk, als Jeff Bezos, so unfassbar reich zu werden, dann sagt er, Viktor Orbán ist mein bester Freund. Die sind zusammen zur Grundschule gegangen, kennen sich seitdem. Der ist quasi der Geldverwalter. Mhm. So, der gewinnt einen öffentlichen Auftrag nach dem anderen. Ne, immer wenn Autobahnen gebaut werden oder was auch immer, dann gewinnen seine Unternehmen die Ausschreibung. Und das Ganze funktioniert dann so, dass als Orbán an die Macht kam, hat der Vater von Viktor Orbán eine Baustofffirma, Steinbruch, Zement, Steine und so aufgemacht. So, und Metzaros gewinnt die Ausschreibung, kauft die nötigen Materialien dann bei Orbáns Vater. Der hat also die profitabelste Baustofffirma mindestens mal der Europäischen Union, vielleicht weltweit einmalig. So, und dann kann man immer auf die Ausschreibung, packst du dann 20, 30, manchmal 40% obendrauf und das nehmen die auf die Seite. Das ist also ein System. Ein anderes Beispiel ist, der Schwiegersohn von Viktor Orbán hat angefangen, LED-Straßenlaternen zu installieren. Ne? Und dann macht man ein erstes Projekt, wo er die Ausschreibung von der Stadt gewonnen hat, haben die dann so zurechtgebogen. Und danach haben sie das noch 42 Mal in anderen ungarischen Städten ausgeschrieben. Und jedes Mal war die Vorbedingung, dass man sich überhaupt bewerben kann, ist, dass man Erfahrung mit der Installation von LED-Straßenlaternen in Ungarn haben muss. Also eine Firma, die schon zig Straßenlaternen in Österreich, in der Slowakei, in irgendeinem Nachbarland, die können sich alle nicht darauf bewerben. Der Einzige, der sich bewerben kann, ist der Schwiegersohn von Viktor Orban, der danach mit überteuerten Angeboten eine Ausschreibung nach der anderen gewinnt. Eine Story, die ich jetzt gerade gestern zum ersten Mal gehört habe, RWE, bei mir aus dem Wahlkreis, ja aus dem rheinischen Braunkohlerevier, hat, nachdem Ungarn nicht mehr Teil des Ostblocks war, haben die hier ein riesen Kohlekraftwerk gebaut. Das zweitgrößte Kraftwerk im Land. So, und dann wollten Orbans Leute, wollten das irgendwann haben. Haben dann RWE wohl dazu gedrängt bekommen, das Kraftwerk zu verkaufen. Und RWE hatte also einen Modernisierungsfonds angelegt, um das Kohlekraftwerk umweltfreundlicher zu machen, neue Filteranlagen damit zu kaufen, was weiß ich. So, und diesen viele, viele Millionen Euro schweren Fonds haben die dann einfach geplündert, nachdem sie das Kraftwerk übernommen haben, und haben es dann nochmal privatisiert oder nochmal verkauft sozusagen. Also erst hat es einer von Orbans Kumpels gekauft, den Fonds geklaut, dann nochmal verkauft, diesmal dann quasi an den Steuerzahler, der dann das geplünderte, veraltete Kraftwerk angehalst bekommt und muss dann wieder Geld reingeben, um das mit den aktuellen Emissionsstandards und so. Mhm. Also das sind nur ein paar Beispiele davon, wie dieses System funktioniert, wo ja einfach ein Großteil des Regierungshandelns und von Orbans Leuten darauf ausgerichtet ist, überall maximal das Geld rauszuholen.
Du hast anfänglich gesagt, dass das so mafiöse Strukturen sind, die dieses korrupte System am Laufen halten. Heißt das für dich, dass du irgendwann mit so Zementschuhen in der Donau schwimmst und musst du da aufpassen, oder da hört es dann auf?
Na, also mafiös deshalb, weil zum Beispiel, wenn man sieht, wie mit Aussteigern umgegangen wird. Also es gibt ja einen ungarischen Abgeordneten, Akos Hatasi, der am Anfang seiner politischen Karriere im Stadtrat einer ungarischen kleineren Stadt saß, für Fidesz, also für die Partei von Viktor Orban. Und der hat dann vor Ort in der Lokalpolitik eben mitbekommen, wie das läuft. Ne? Wie auch die Leute vor Ort in den Stadträten, die Bürgermeister oder so, eben Teil dieses korrupten Systems werden. Ne? Die müssen ja dann im Zweifel solche Bauaufträge machen. Und dann werden Deals gemacht. Also ihr bestellt den Neubau der Schule bei Metzerosch. Mhm. Dafür kriegen sie dann EU-Projekte zugeschanzt, müssen aber natürlich den Mund halten und gleichzeitig dann noch dafür sorgen, dass die Leute vor Ort fröhlich die Fidesz-Partei wählen und das System von Orban stützen. Und solche Leute, wenn die dann aussteigen und sagen, ich will gar nicht Teil dieses korrupten Systems sein und es im Zweifel auch noch öffentlich machen, was sie gesehen, was sie gehört und mitbekommen haben, die werden dann eben wirklich mit mafiösen Methoden, ne, werden die dann drangsaliert, werden deren Familien, werden unter Druck gesetzt, bedroht teilweise. Also da wird dann ja mit Mafia-Methoden versucht, dafür zu sorgen, dass sie ruhig sind, dass da nichts mit wird, dass sie aufhören, dieses System irgendwie in die Öffentlichkeit zu ziehen. Und deshalb glaube ich schon, ja, ein mafiöses System.
Liebe Patreons und Patreoninnen, bevor es losgeht, erstmal danke an euch. Jetzt muss ich natürlich mit diesem kleinen Werbetext versuchen, Menschen wieder davon zu überzeugen, uns zu unterstützen. Ich habe nämlich in Ungarn verstanden, wie unabhängiger Journalismus funktioniert und agiert. Oft auf sehr prekären, ja, mit sehr viel prekären Mitteln. Aber er ist wichtig. Er ist für die Menschen dort eine Quelle an Informationen, die nicht durch Propaganda beeinflusst sind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Zustand bei uns so ist, aber ich habe das Gefühl, auch in Deutschland brauchen wir unabhängigen Journalismus, der sich in keiner Weise von irgendwas abhängig macht, nicht mal von Werbung. Und deswegen brauchen wir euch, Patreons. Und für diejenigen, die bereits 5 Euro und 9 Euro im Monat zahlen, da gibt es einige Leute, die das schon tun, gibt es sogar eine Sonderfolge, ein AMR Extra, aufgenommen mit meiner Kollegin Luca am Flughafen in Budapest, in der wir ein bisschen unsere Eindrücke zusammenfassen und Vergleiche ziehen zwischen Deutschland und Ungarn. Also, danke nochmal an alle. Danke, die vielleicht nach dieser Werbung sich entscheiden zu unterstützen. Wir freuen uns darüber. Ihr macht unseren Journalismus zukunftsfähig.
Heute waren 400.000 Leute gegen Orban, gegen diese Autokratie, wahrscheinlich auch gegen diese Korruption auf der Straße. Was ist denn immer dann der Langzeitplan dieser Leute? Also was ist deine Erfahrung mit diesen Menschen, die sich dieser Gier und der Korruption so hingeben? Also haut er dann ab irgendwann und lebt dann irgendwo mit Assad in Moskau, safe, geschützt vor dem Einfluss? Also ich meine, was macht er, wenn er gestürzt wird? Ich meine, kommt er ins Gefängnis?
Also was sein Plan ist, musst du natürlich Viktor Orban fragen. Ich weiß es nicht, aber man merkt natürlich, ne, also wir sehen nicht alles, wo am Ende das Geld hingeht, aber man merkt schon, dass er das Geld ins Ausland schafft.
Weißt du, in welches Ausland? Das hört man sehr häufig. Das Geld wird ins Ausland geschafft. Wo bringt man das Geld hin? Und gleich noch das, wie macht man das eigentlich?
Also ich glaube auch nicht da, dass es da nur ein Land gibt. Ne? Ja. Also es sind einfach so unfassbar große Summen, dass es irgendwann auch einfach schwer wird, noch sinnvolle Investitionen zu finden, ne? wo man das hinpackt. Aber es gibt sehr klare Belege dafür, dass zum Beispiel Geld in Medienunternehmen in Serbien, in Slowenien, in umliegende Länder geht. Vor kurzem ist rausgekommen, dass Orban so eine Luxusvilla am Comer See irgendwo in Italien gibt auch Hinweise auf Südfrankreich und so. Also verteilt, ne? wie man so macht. Man legt seine Eier nicht alle nur in einen Korb, sondern verteilt es so und versucht wahrscheinlich auch durch geschickte Strukturen mit Stiftungen und so möglichst zu verbergen, wer da eigentlich am Ende hintersteht. Man sieht natürlich auch, was sie auch machen, ist, dass sie einfach staatlichen Besitz in so semi-staatliche Strukturen,
Stiftungen,
Public Interest Foundations und so weiter stecken, die dann Orban Leute, Alliierte kontrollieren. Also zum Beispiel die größte Ölfirma, MOL, hier in Ungarn. Ganz, ganz undurchsichtige Besitzstruktur, wo man aber davon ausgeht, dass ein ganz erheblicher Teil eben dieser Firma entweder von Alliierten oder teilweise eben auch von Orban selbst, von seiner Familie kontrolliert wird. So, und das ist so undurchsichtig, das [S2] Ja. [S1] Gehört ja mit zur Strategie, dass man das versteckt, so wenn es irgendwann zu einem Regierungswechsel kommen sollte, dass die es eben möglichst schwer haben werden. Ja, also einmal ihm natürlich irgendwelche kriminellen Machenschaften nachzuweisen und im Zweifel auch eben an die gestohlenen, an das Diebesgut irgendwann nochmal wieder ranzukommen. Was da am Ende passiert, was eine neue Regierung eigentlich machen kann, wie schnell und ob man überhaupt dieses System Orban wieder rausbekommt. Vor allen Dingen, ob das eigentlich zurückgebaut werden kann mit rechtsstaatlichen Methoden, mit vollem Einklang mit dem EU-Recht. Große, große Fragezeichen.
Also der Schaden, den Viktor Orban Ungarn zugefügt hat, ist ein Schaden, der weit über seine Legislaturperiode hinausreicht.
Ja, wir sehen ja in Polen, seit die PiS-Regierung da weg ist, also wie schwer das für Donald Tusk, für seine PO-Partei ist, ne, auch diese Rechtsstaatsschäden zu beheben. Und in Polen war die PiS nur 8 Jahre und nicht 15 Jahre an der Macht. Und die hatten auch nie so eine Machtfülle, dass sie zwei Drittel Mehrheiten im Parlament hatten. Da waren immer noch Koalitionspartner dabei. Die haben die ganzen anderen staatlichen Institutionen gar nicht so durchsetzen können. Ne? Also wenn man guckt, in Ungarn ist mehr als die Hälfte der Richterinnen und Richter mittlerweile von Orban ernannt und ganz gezielt danach ausgesucht, dass sie niemals Orban und seine Getreuen irgendwie verurteilen würden.
Das erinnert mich so krass an Donald Trump. Also es ist ja eigentlich das gleiche System, du ernennst die Richter, die in deinem Sinne für dich agieren. Du änderst die Beamten, die sich gegen dich stellen, beziehungsweise neutral sein müssten, zu Beamten, die sich zu dir stellen.
Ja, aber dann stell dir jetzt nochmal vor, in den USA würden CNN, MSNBC, Fox News und alles, was es an Zeitungen im Land gibt, auch noch Donald Trump gehören. Also ne, so das Ausmaß wirklich dieses Orban-Systems, man kann sich das in einem anderen Kontext, in einem anderen Land gar nicht vorstellen.
Warum haben wir es nicht geschafft, dass da ein größeres Bewusstsein außerhalb Ungarns stattfindet? Also heute wurde deutlich, in Ungarn ist ein sehr starkes Bewusstsein dafür, für das Unrecht, was hier stattfindet. Aber außerhalb Ungarns ist das für Interessierte eine Tatsache und das sind sehr wenige. Aber wie kann man das ändern, dass man versteht, das, was hier in Ungarn passiert, ist A, gefährlich und B, kann es auch ein Flächenbrand sein, beziehungsweise ist es bereits?
Ja, also ich glaube, lange ist das halt so, ne? Das ist am Ende ein Land mit 10 Millionen Einwohnern, bei 450 Millionen Menschen in der Europäischen Union. ein mittelgroßer, vielleicht sogar eher ein kleinerer Mitgliedstaat. Und ja, in den letzten 15 Jahren, seit Orban an der Macht war, gab es auch ständig irgendwie was anderes, was die Staats- und Regierungschefs beschäftigt hat. Ne? Wir hatten die Euro- und Finanzkrise, wir hatten Migration, wir hatten den Brexit, wir hatten eine Pandemie, dann die Vollinvasion in der Ukraine. Immer gab es was Dringenderes. Immer brauchte man am Ende Orbáns Stimme, weil eben bei den großen, wichtigen Fragen in der EU, immer wenn es ums Geld geht, immer wenn es um Steuerfragen geht, immer wenn es um die Außenpolitik, Sicherheit, Verteidigung, was auch immer geht, brauchst du immer die Einstimmigkeit. Du brauchst am Ende immer, dass Orbán den Daumen hoch macht. So, und dann, ja, es hat einen nicht so richtig, ne, viele hat es nicht richtig interessiert, vielleicht am Rande so ein bisschen mitbekommen. Und dann gab es immer ein dringlicheres Problem, wo man Orbán nicht verärgern will, sondern sich jetzt gerade um andere Sachen kümmert. So, und dieser Mix hat am Ende dazu geführt, dass das so passiert ist. Und so richtig ist man erst in Brüssel darauf aufmerksam geworden, als eben genau das passiert ist, Nachahmer, als eben auch Polen gekippt ist. So, und von da an hatten wir dann schon das Problem, dass es jetzt dann schon zwei Länder waren, die sich auch noch gegenseitig geschützt haben. Ne? Also eines der Hauptwerkzeuge, was wir in der Europäischen Union haben, damit umzugehen, wenn ein Land so eklatant gegen die Grundwerte, gegen die EU-Verträge verstößt, ist das sogenannte Artikel 7-Verfahren, das Grundwerteverletzungsverfahren. Und das funktioniert nur, wenn sich alle anderen 26 Staaten einig sind, ne, dieser eine Staat verstößt jetzt so eklatant gegen die Regeln, ne, dann kann man zum Beispiel das Stimmrecht entziehen. So, und sobald es zwei Länder waren, die gesagt haben, also wir schützen uns hier gegenseitig, war das schon dysfunktional, konnten wir nicht mehr machen. Also deswegen ist das so passiert. Und dann hat Orbán ja sehr geschickt sozusagen sich an die Spitze dieser Bewegung zumindest mal auf dieser Seite des Atlantiks gesetzt, sehr früh immer auch mit Trump, mit diesem ganzen MAGA-Verse, ne, er ist auf die entsprechenden Konferenzen gegangen und hat sich als sozusagen die Nummer eins dieser Art von Politik hier in Europa dargestellt, und weil er so viel Geld auf Seite geschafft hat, hatte er dann auch Mittel, ne? Er hat dann angefangen, im Grunde seine politischen Verbündeten, also rechtsextreme Parteien, Vox in Spanien, Rassemblement National von Marine Le Pen in Frankreich, andere rechtsextreme Parteien und Gruppierungen zu finanzieren, mit aufzubauen, im Grunde zu erzählen, ne, wie haben die das in Ungarn gemacht, versucht das doch in eurem Land auch, und haben so ein ganzes Netzwerk aufgebaut.
Also ich meine, sein Einfluss reicht ja bis in die Heritage Foundation, bis ins Project 2025, was jetzt die Blaupause ist für das politische Agieren von Donald Trump.
Genau, also die Leute von Trump haben sich dann einiges von dem abgeguckt, was Viktor Orbán in Ungarn seit ein paar Jahren gemacht hat. Und dann haben sie sich im Grunde immer gegenseitig, ne, auf die Schultern geklopft, sich gegenseitig gefördert.
Gedeckt.
Für Trump war das ja auch einer, der redet ja nicht besonders viel über Sachen außerhalb der Vereinigten Staaten. Aber Orbán ist jemand, der immer wieder in seinen Reden und selbst in den TV-Debatten und so im letzten Wahlkampf dann aufgekreuzt ist als enger Verbündeter, als auch Vorbild.
Was ist denn deiner Meinung nach gefährlicher für die Demokratie? Korruption oder diese autoritären Tendenzen, nenne ich es jetzt mal?
Am Ende ein bisschen beides, aber die Mischung ist absolut tödlich für die Demokratie.
Was kann die EU tun? Also was kannst du tun, außer dass du es anklagst und dass du es verhindert hast, dass bis, ich glaube, 10 Milliarden Euro,
18 Milliarden,
18 Milliarden Euro an Ungarn gingen? Also ist deine Aufgabe, solche Systeme zu zerstören, oder was ist genau deine Aufgabe? Was kannst du tun als Abgeordneter in Brüssel?
Also rein rechtlich gesehen ist es erstmal so, dass jedes Land, was Mitglied der Europäischen Union ist, und alle Länder sind ja freiwillig der Europäischen Union beigetreten. Und was ist das dann, wenn man ein Mitglied der Europäischen Union ist? Naja, es ist halt eine Reihe von Gesetzen und es ist eine Reihe von Verträgen, auf die wir uns alle gemeinsam geeinigt haben. Und in diesen Verträgen stehen zum Beispiel Grundwerte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, freie Meinungsäußerung, Gleichberechtigung. Ne? Grundwerte. So, und das heißt dann eben auch, dass wir in der Europäischen Union alle gemeinsam miteinander, weil ich als Abgeordneter im Europäischen Parlament vielleicht nochmal im Besonderen eine Verantwortung dafür habe, dass diese Grundwerte für alle EU-Bürgerinnen überall in der EU ständig gelten und dass nicht irgendwer auf die Idee kommt, naja, hier in dem Land oder in der Region oder wie auch immer gelten die jetzt nicht mehr. So, und dafür haben wir eine Verantwortung als Europäisches Parlament, auch als einzelne Europaabgeordnete. Das andere, was ich habe, ist, jetzt auch da nochmal im Besonderen, ich sitze im Haushaltskontrollausschuss des Europäischen Parlaments. Ich bin also dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass das, was wir an Geld gemeinsam ausgeben, dass das am Ende auch da ankommt, wo es hin soll. Und dass es nicht geklaut wird, dass es gar keine Misswirtschaft, Korruption oder was auch immer gibt. So, am Ende, ich kann sozusagen, und das ist auch genau richtig so, dass wir jetzt von außen nicht die Regierung ändern können in Ungarn. Ja. So, das ist die Aufgabe.
Das wirft man euch ja hier vor, dass ihr als EU Einfluss nehmen wollt, dass ihr, das ist, also man wirft euch eigentlich vor, was hier gerade passiert, nämlich diktatorisches Verhalten.
Genau, und das ist natürlich völliger Unfug, sondern
populistisch.
Genau, also die Ungarn entscheiden, wer in ihrer Regierung sitzt, wer das Land regiert, welche Gesetze gemacht werden. Aber wenn man in der Europäischen Union ist, kann man eben nicht mehr völlig frei machen, was man will. Ne? Man muss sich dann eben an die Regeln in der Europäischen Union halten. Wenn man das nicht mehr will, dann steht es ja jedem Land frei, aus der Europäischen Union auszutreten. So, und wenn man dann aber anfängt, Gesetze zu machen oder Verhalten zu zeigen, was eben nicht mit den Regeln der Europäischen Union im Einklang ist, ja, dann muss die Europäische Union eben darauf reagieren. Zum Beispiel, indem Gelder eingefroren werden. Zum Beispiel, indem man vor den Europäischen Gerichtshof geht. Ne, dann wird Ungarn da verurteilt, bekommt gesagt, ne, also dieses Gesetz zum Beispiel, was die hier zum Kinderschutz nennen, dass das nicht mit den EU-Verträgen vereinbar ist. Und das muss dann eben weg oder so geändert werden, dass es mit den EU-Verträgen im Einklang ist. Und auch da wieder, wenn man...
Das müssen wir, glaube ich, kurz mal erklären. Also es wurde hier ein Gesetz verabschiedet unter dem Vorwand des Kinderschutzes. Aber es ist eigentlich ein Gesetz, was sich gegen queere Menschen richtet.
Ja, und auch zum Beispiel gegen jegliche Darstellung. Also dieses Gesetz sorgt zum Beispiel dafür, dass jegliches Buch, jegliche Fernsehshow oder was auch immer, wo zum Beispiel zwei Männer Händchen halten, nirgendwo gezeigt, verkauft oder sonst wie sichtbar sein darf, wo Menschen unter 18 das bekommen dürfen. Es gibt ein bekanntes ungarisches Kinderbuch, wo zwei Prinzen Hände halten. Das muss hier in Ungarn im Grunde verkauft werden wie Pornohefte. Mhm. Unterm Tresen darf nicht einfach in der Buchhaltung stehen, weil es als so gefährlich für Kinder deklariert wird unter diesem Gesetz, dass man es also nicht in der Kinderabteilung einer Buchhandlung einfach hinstellt. Darf. So, und das finale Urteil steht noch aus, aber die Generalanwältin der Europäischen Union sagt eben sehr, sehr klar in ihrem Plädoyer, was sie gerade gehalten hat, das ist nicht mit europäischem Recht vereinbar. Es gibt natürlich Kinderschutz, aber es gibt eben auch das Recht auf freie Entfaltung und dass jeder Mensch lieben kann, wie er will. Und Händchen halten ist eben keine Gefahr für Kinder, auch wenn die beiden dasselbe Geschlecht haben. So, und das darf man nicht. Und das ist unsere Aufgabe, das durchzusetzen. Ob am Ende Orban dann reagiert auf, ne, wir frieren ihm die EU-Gelder ein oder wir würden ihm vielleicht irgendwann, auch das können wir ja, das haben wir bisher nicht gemacht, wir könnten ihm das Stimmrecht entziehen. Ob ihn das dann dazu bringt, aufzuhören,
EU-Recht zu verletzen. Aber lacht er sich nicht ins Fäustchen? Also das klingt alles nach sinnvollen Maßnahmen, aber er hat ja die Milliarden schon zur Seite geschafft. Er hat das Haus am Comersee. Weißt du, er sagt dann auf der einen Seite, also ich empfinde das so wie als ausgesprochen strategisches Verhalten. Ich werfe der EU dieses Kinderschutzgesetz hin und die muss sich dann damit beschäftigen. Und parallel kann ich aber einfach wahnsinnig viele andere Sachen machen. Also da gibt es diese Strategie, dieses, dass man so, wie heißt das?
Flood the zone with shit.
Genau. Ist das nicht genau das, was passiert?
Ja. Genau. Und er ist wahnsinnig geschickt da drin. Er hat über Jahre, ne, immer wieder, er macht so, wie sagt man nochmal, so Decoys. Er macht so
Ablenkungsmanöver.
Ja, ne, dass er der EU irgendwas hinhält, ne, damit sie darauf guckt. So, und da ist ganz beliebt, dass er immer, wenn er Minderheiten angreift, also immer, wenn er irgendwas gemacht hat, was LGBTIQ oder so angeht, dann guckt die EU hin und setzt sich damit auseinander. Und währenddessen klaut er irgendwo anders, ne? Dann werden Sozialwohnungen privatisiert und hunderte Wohnungen an irgendwann einer seiner Leute, ne, zum Spottpreis vertickt. Und am Ende nimmt er vielleicht sogar das Gesetz zurück und geht da wieder einen Schritt. Aber in der Zwischenzeit haben die Leute wieder nicht mitbekommen, was er alles gemacht hat. Hatte schnell noch die Autobahnen privatisiert.
Ich finde es gut, dass wir darüber reden, weil das ist ein total interessantes Learning, was auch im Umgang mit der AfD zum Beispiel ist. Also wenn die AfD wieder irgendwelche seltsamen Forderungen stellt, kann man sich als Bürgerin oder Bürger in der Bundesrepublik sicher sein, da passiert auch was anderes. Da geht es wieder darum, dass man irgendeinen Diskurs verschiebt oder eine Aufmerksamkeit auf einen Diskurs lenkt, um etwas anderes umzusetzen. Ja. Und das ist eigentlich ein interessantes Learning, was man haben kann. Und
Trump ist darin der König, im Grunde ständig. Ne? Und der kommt so schnell immer mit neuem Strunks, dass man sich mit all den Sachen, die er in den letzten Tagen allein gemacht hat, kann man sich dann gar nicht mehr auseinandersetzen, weil er hat heute schon wieder den nächsten Unfug gemacht. So, und wenn man sich nicht mal mehr auseinandersetzen kann mit Gesetzesverstößen, dass Gerichtsurteile einfach ignoriert werden, dass amerikanische Staatsbürger in irgendwelche Gefängnisse in Ecuador, also es ist ja unfassbar, was da alles passiert, aber er produziert so schnell immer wieder neue Aufreger-Stories, dass man am Ende nicht mehr weiß, was eigentlich alles gelaufen ist. So, und das macht Orban auch. Die EU hat viel zu lange gewartet, dass viel von dem Schaden schon angerichtet war. Vieles von dem lässt sich im Grunde heute nicht mehr reparieren, oder man müsste so krass eingreifen eigentlich, um den Schaden wieder zu beheben. Ich befürchte, wir haben für vieles davon einfach im Moment keine gesetzliche Grundlage. Man müsste ja im Grunde reingehen und die Unternehmen, die alle geklaut haben und wo sie staatlichen Besitz und was weiß ich alles rein verschoben haben, man müsste ja im Grunde hingehen und die wieder zurückholen. Weil das ist ja eigentlich allgemeines Eigentum. Also man müsste die enteignen und wieder dem Steuerzahler zurückgeben. Und ob man das alles hinbekommt und das gerichtsfest sozusagen auch nachzeichnen kann am Ende, was da passiert ist. Die ganzen Unterlagen, die haben die ja. Und im Zweifel werden die alle vernichtet werden, bevor Orban irgendwann, selbst wenn er Wahlen verliert, aus den Strukturen rausgeht. Also das wird eine unfassbare Herausforderung.
Welche Gefahr für Europa stellt es eigentlich dar, dass Orban sagt, mir fehlen zwar jetzt 18 Milliarden, aber ich fange einfach mal langsam an, geschäftliche Verbindungen Richtung Osten zu bauen, Richtung Russland, Richtung China. China baut jetzt hier eine große Batteriefabrik. Ein chinesischer Autohersteller hat ein Werk, oder ich glaube, baut gerade ein Werk hier. Ist es gefährlich für die EU, wenn mit solchen Kräften Wirtschaftsräume in den europäischen Wirtschaftsraum gelockt werden, gezogen werden?
Also ich glaube, dass die Verbindung nach Russland wahrscheinlich die gefährlichste ist. Also man muss sich das nochmal klar machen, dass während der ganze Rest Europa, 26 andere Länder, die Ukraine unterstützen, sich Gedanken darum machen, wie können wir dafür sorgen, dass wir Putins Kriegskasse nicht noch füllen, weil wir sein Öl, sein Gas, seine Kohle kaufen. Also nicht nur, dass Orban dann, als wir diese Erdölsanktionen beschlossen haben, für sich eine Ausnahme rausgehandelt hat. Es gibt eine direkte Ölpipeline aus Russland nach Ungarn. Und das ist sozusagen das Einzige, was an Erdöl aus Russland im Moment noch direkt in die Europäische Union kommt. Er macht also im Grunde damit, dass er die EU-Sanktionen umgeht und dieses Öl ja dann am Ende im Binnenmarkt frei verkauft wird, macht er 120 Millionen Euro pro Tag Gewinn, dass er sein Veto dafür missbraucht hat, weiter russisches Öl zu importieren. Und nicht nur das, sondern während wir versuchen, nichts mehr aus Russland zu kaufen und Sanktionen gegen die Wirtschaft zu machen, baut er zusammen mit Russland ein Atomkraftwerk in Ungarn. So, und so ein Atomkraftwerk eignet sich ganz besonders gut. Das kostet irgendwie 10 Milliarden Euro oder so mindestens. Ja, da können sich dann Putin und Orban jeweils irgendwie noch eine Milliarde auf Seite schaffen. Für sich ist ein tolles Projekt, wo man viel Geld abzweigen kann. So, und was schweißt mehr zusammen, als wenn man zusammen auf einen Raubzug geht? So, und dann ist im Grunde Orban ja Putins Mann am Verhandlungstisch in Brüssel, der auch noch ein Veto hat. Also besser kann es ja für Putin nicht laufen, ne? Wenn man sich das mal vorstellt. Der marschiert in der Ukraine ein, will, dass sich keiner einmischt, keiner hilft, dass er alleine die Ukraine platt machen kann. Und was muss er machen, um die EU lahmzulegen? einen einzigen brauche. Von den 27 Staats- und Regierungschefs, wenn einer davon Nein sagt, dann haben wir nicht mal mehr eine Meinung zu Kriegsverbrechen in der Ukraine. Dann, ne, und ob er den besticht, ob er den erpresst, ob er mit dem zusammen geklaut hat oder was auch immer es ist, ja, wenn er diesen einen hat, der ihm dann seine Leute, ne, da ruft er bei Orban an, streich mir mal hier die von der Sanktionsliste runter oder was auch immer. Also wir machen es an der Stelle Putin einfach viel zu einfach. Und das, was, ne, das war vielleicht, als wir die EU gegründet haben nach dem Zweiten Weltkrieg und wir zu 6 Ländern mit dem kleinen Luxemburg, ne, war dieses Veto, diese Einstimmigkeit ein Schutz der kleinsten Mitgliedstaaten gegen die größeren. Und heute verkommt es mehr und mehr zu einem
Werkzeug. Das habe ich jetzt erst verstanden. Jetzt, wo du es mir erklärst, ich war today days old, jetzt habe ich es erst verstanden. Dieses Veto existiert, weil die Länder so klein sind.
Ja, das war sozusagen die anfängliche Idee. Ne? Als man zu 6 war, ne, hat man dann Luxemburg das Veto gegeben, damit es nicht ständig ignoriert wird zwischen irgendwie Frankreich, Deutschland, Italien und so. Und heute dient es aber hauptsächlich dazu, dass Orban den kompletten Laden, die 26 anderen Länder, irgendwie an der Nase rumführt, ständig erpresst, ständig Extrawürste und so. Das hat alles nichts mehr mit irgendwie Wahrung von nationalen Interessen zu tun, sondern ganz im Gegenteil, es wird eben zum Sicherheitsrisiko für die ganze Europäische Union, weil also Orban, ne, ist der Mann von Putin, und Putin hat in den letzten Jahren ein Nachbarland nach dem anderen angegriffen, Tschetschenien, Georgien, die Krim, dann die ganze Ukraine, Syrien sowieso, und er droht ja relativ offen damit. Er will Russland wieder in einer alten Größe da herstellen, droht sehr offen, ne, zum Beispiel den baltischen Staaten. So, und wenn man jetzt irgendwann das, was in der Ostukraine passiert ist, da tauchen dann plötzlich irgendwelche Soldaten ohne Abzeichen auf, ne, alles ein bisschen unübersichtlich, dann sagt Putin ja hier, aber da wohnt doch eine russische Minderheit in Estland. So, da gehe ich jetzt rein und schütze das. So, und ob am Ende dann die Europäische Union da steht, ob die NATO da steht und das verteidigt wie jeden anderen Fleck EU oder NATO-Gebiet, liegt an einer einstimmigen Entscheidung. Also gerade in der Europäischen Union kann Orban da dann einfach sagen, nee, da reagieren wir jetzt gar nicht drauf. Das gucken wir uns erstmal an, wie das weitergeht. So, und dann ist es ein Sicherheitsrisiko und nicht mehr irgendwas.
Hat Orban die Demokratie ausgedribbelt?
Also nicht unbedingt die Demokratie, aber zumindest er hat das Funktionieren der Europäischen Union ausgedribbelt. Und wir haben es verpasst, also sowohl einmal mit Orban und seinem System umzugehen und die Europäische Union so weiter zu entwickeln, dass Orban uns da nicht so an der Nase rumführen kann. Ja, das ist so.
Wenn der so viel Macht hat und so viel Einfluss und so smart ist, und das muss man ihm leider zugestehen, dass er sehr smart ist, warum kannst du dann noch deinen Job machen? Warum hat er dich noch nicht ausgedribbelt? Warum konntest du 18 Milliarden Euro verhindern, dass es an dieses Land geht?
Naja, am Ende ist die Entscheidung mit den 18 Milliarden, die habe ich ja nicht getroffen, ne, sondern...
Aber deine Arbeit hat es möglich gemacht.
Weil wir jahrelang daran gearbeitet haben, das endlich als Thema auf die Agenda zu setzen, so bis es keiner mehr ignorieren konnte, bis Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin es nicht mehr ignorieren konnte und eben auch nicht die Regierung. Am Ende ist das natürlich auch so ein Kampf darum, ne, wo lenken wir gerade unsere Aufmerksamkeit hin? Mhm. Und es gibt zig Probleme in der Welt. Ne? Und am Ende...
Aber sie hängen ja sehr deutlich, hast du es gerade gemacht, sie hängen ja zusammen. Also es ist ja nicht so, dass du... Also was es ja oft in Debatten gibt, ist so viele Probleme gleichzeitig. Wie können wir sie alle lösen? Aber eigentlich ist es ja eine Schnur, eine Kette an Problemen, die in einem großen Zusammenhang, auf einem großen globalen Tableau stattfindet. Also man könnte ja konzentriert diese Probleme angehen.
Ja. Also ich habe immer den Eindruck, also mein größter Gegner am Ende ist oft irgendwie die Kurzsichtigkeit von so vielen anderen in diesem System. Ich habe den Eindruck, dass die Staats- und Regierungschefs, wenn die dann nach Brüssel kommen und ne, es stehen jetzt irgendwie Entscheidungen an und man will jetzt das nächste Sanktionspaket machen oder Unterstützung für Ukraine auf den Weg bringen oder was auch immer, die gucken dann immer so, jetzt haben wir diesen nächsten Gipfel in 2 Wochen, da brauchen wir irgendwie eine Mehrheit, dass das klappt, und dann gucken sie nur darauf und dann sind sie wieder bereit, Orbán irgendwie was hinzuwerfen oder ne, damit die Ukraine Beitrittsverhandlungen losgehen können, bietet man, also ne, werden dann 10 Milliarden Euro, die bisher eingefroren waren, werden dann einfach freigegeben, damit Orbán Ruhe gibt und man weiterkommt. Aber das kann auch irgendwie nicht der Weg sein, dass man immer so kurzfristig denkt. Weil jedes Mal, wenn ich auf Orbáns Veto ihm wieder irgendwas gebe, dann ermutige ich ihn doch nur, das beim nächsten Mal noch doller zu treiben. Mhm. So, und das kann doch nicht sein. Da muss man doch ein bisschen mittel- und langfristig denken und sagen, wir lassen uns das nicht machen. Und selbst wenn es dann jetzt für diese erste Entscheidung gerade ein bisschen komplizierter ist, dann müssen wir vielleicht noch einen anderen Weg finden, wie wir das so machen, dass Orbán uns da nicht blockieren kann. Aber immer sich erpressen zu lassen, dann stärkt man den noch. So, und das ist die Auseinandersetzung. Warum hat er mich noch nicht kalt gekriegt? Naja, ich lasse mich halt nicht so einfach jetzt davon abbringen. Und vielleicht hat auch er lange gedacht, lass diesen komischen Hinterbänkler im Europäischen Parlament doch machen. Das
wann hat er zum ersten Mal von dir mitbekommen? Wann hat er dich zum ersten Mal adressiert?
Also das erste Mal, zumindest in einem Raum, waren wir, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren, da war er in Berlin und da gab es so eine Konferenz des Ostausschusses und Außenhandelskammer, ne, irgendwie deutsche Wirtschaft und Ungarn. Und da war er und ich dann auch und habe ihm da eine Frage gestellt, warum er deutschen Unternehmen wie mit Mafia-Methoden ihr Ungarn-Geschäft wegnimmt. Da hat er, glaube ich, das zum ersten Mal so mitbekommen. Ich glaube, so richtig in seinem Umfeld und wahrscheinlich auch sehr er selber, dass sie mitbekommen haben, dass es mich gibt. Das geht auf eine Arte-Doku zurück, Hallo Diktator, wo der Macher der Doku diese berühmte Szene quasi zum Anlass dieser Doku genommen hat. Es gab diesen EU-Gipfel, wo das war noch unter Juncker. Und das Mikro lief und er hat Orbán beim Gipfel begrüßt und ihm im Grunde so eine geklatscht und gesagt, hallo Diktator. Und das ist so eine Szene, ne, wo er dann irgendwie, keine Ahnung, in dem Moment das ausspricht, was alle wissen, was alle denken, aber was man natürlich nie sonst so sagt. Und auf der anderen Seite zeigt es so diese ganze Perversität, ne? Dass die da im Rat, im Gipfel alle zusammensitzen und das natürlich wissen, was Orbán macht. Und keiner macht so richtig was. Aber Juncker hat dann immerhin es ihm mal ins Gesicht gesagt. Aber ich glaube, mit dieser Doku haben die dann zum ersten Mal das so mitbekommen. Und dann war Orbán ja im letzten Oktober während der ungarischen Ratspräsidentschaft im Europäischen Parlament. So, und da habe ich, ne, da stand ich einen Meter vor ihm und habe ihm das sehr offen ins Gesicht gesagt, was ich davon halte, was er da macht. Habe ihn mit Diktator begrüßt und dann gesagt, ne, dass er der korrupteste Regierungschef in der Europäischen Union ist und dass er mindestens 14 Milliarden Euro geklaut hat. Und,
ja. Wie hat er reagiert?
Also er hat sich ja diese ganze Debatte dann angehört und am Ende hatte er dann nochmal Redezeit und da hat er mich dann als, glaube ich, einzigen Abgeordneten, vielleicht hat er noch Weber genannt und hat dann aber gesagt, Daniel Freund, das ist wirklich hier der korrupteste in dem ganzen Laden.
Musst du dich beeilen in dem, was du tust? Weil ich meine, Europa rutscht immer rechter und damit ist ja eigentlich auch Gremien wie du oder das, was die Arbeit, die du tust, soll ja nicht weitergemacht werden. Und wenn das EU-Parlament auch irgendwann so rechts ist, werden ja solche Arbeitsgruppen wie deine einfach dann weggemacht. Weil Orbán hat ja nicht gesagt, er will die EU abschaffen, sondern er will die EU zu seinem Werkzeug machen.
Ja, und er will das Europäische Parlament abschaffen. Das sagt er sehr, sehr offen. Genau, weil da so Leute sitzen wie ich wahrscheinlich.
Also musst du dich beeilen? Weil ich meine, guck dir die Europa an, es wird einfach immer rechter.
Ja. Alleine kann ich das Ding am Ende nicht drehen. Das ist schon eine gemeinsame Verantwortung für alle von uns. Auch nicht nur für Leute wie mich, die in den Parlamenten sitzen, sondern das geht uns am Ende alle an. Weil weder die Europäische Union noch die Demokratie sind Selbstverständlichkeiten. Ne? Es liegt daran, ob wir das alle weiter haben wollen. Ob wir zu Wahlen gehen, ob es auch genug Leute gibt, die am Ende für Sachen kandidieren. Das geht uns alle an. Ich glaube nicht bisher, dass es schon zu spät ist. Aber ich auch da wieder, das Perverse ist ja, also ich bin total davon überzeugt, dass die Europäische Union richtig ist, ne? Dass wir zusammen einfach stärker sind als jeder für sich. Ne? Und das gilt in so vielen Bereichen, ob jetzt beim Klimaschutz oder dafür zu sorgen, dass große Konzerne wenigstens so ein bisschen Steuern zahlen und eben auch bei Krieg und Frieden. Bei all dem kann Deutschland alleine wenig bis gar nichts machen. Und vielleicht haben wir eine Chance, mit 27 Ländern zusammengerechnet, irgendwie mindestens mal noch die zweitgrößte Wirtschaft oder so in der Welt. So, dann können wir vielleicht was bewegen. Und wir haben ja in vielen Bereichen, ne, wir haben jetzt eine gemeinsame Währung, wir haben einen gemeinsamen Schengen-Raum. Und wir sind aber nicht ganz fertig damit, Europa wirklich ans Funktionieren zu kriegen. Und ich habe oft den Eindruck, ne, wenn man so ein bisschen in manchen Bereichen, wenn man zum Beispiel eine gemeinsame Währung macht, aber noch keine gemeinsame Wirtschafts- und Steuerpolitik hat, dann ist das ganz schön krisenanfällig. Haben wir während der Euro- und Finanzkrise gemerkt. Und so ein bisschen besteht die Gefahr, wenn man anfängt mit dieser Integration, dass man erstmal die ganzen Nachteile bekommt. Und erst wenn man dann fertig ist, kann man so voll die Vorteile bekommen. So, und jetzt sind wir so halb auf diesem Weg der Integration. Und jetzt kommen die ganzen, ne, von der AfD über all die anderen Rechtsextremen, die sagen, nee, aber guck mal, die ganzen Nachteile, das sollen wir jetzt nicht machen. Und so ein bisschen ist das ja auch so. Ne? Du kannst entweder in so einem gemeinsamen Wirtschafts- und Währungsraum, also entweder wir gehen alle wieder zurück in den Nationalstaat und jeder macht für sich, oder du machst halt einen größeren Nationalstaat und wir machen es alles dann wirklich integriert zusammen. Und so dazwischen sind schon auch eine Reihe Nachteile. So. Und kriegt man die Leute jetzt noch überzeugt, ja, wir gehen auch diesen nächsten Schritt, keine Ahnung, im Verteidigungsbereich und machen das wirklich zusammen, anstatt dass wir 27 nationale Armeen haben, wo jeder seinen eigenen Jeep, seinen eigenen Hubschrauber, seine eigene Fregatte und so. Und ne, dann baust du immer zwei Exemplare und 27, also ist ja wahnsinnig teuer. Und dann passt
der Stecker ins Frankreich, nicht ins deutsche U-Boot.
Ist ja im Grunde so Handmanufaktur, wie wir das machen, verschwenden ein Riesengeld. So, und entweder wir kriegen das jetzt hin, das weiterzumachen, oder das Ding zerfällt. Aber ich glaube halt, wenn das Ding zerfällt, also dann sind wir halt wirklich nur noch Spielball von Russland, China, USA, was auch immer, den großen Mächten, dann spielen wir einfach in dieser Welt keine Rolle mehr. Dann verlieren wir ein Wahnsinnsreichtum, wir verlieren Freiheiten, ne, die wir haben, dass wir alle, wenn du morgen nach Stockholm, nach Rom oder sonst wohin ziehen willst, dass du ohne Visum, ohne Aufenthalts, ohne Arbeitsgenehmigung, was auch immer, wir können einfach, also was für Freiheiten haben wir?
Das ist sowieso bei all diesen nationalistischen Albträumen, die rechtspopulistischen Parteien leben wollen, frage ich mich immer so, Leute, wie wollt ihr einen Urlaub machen? Also man kann das viel einfacher denken, wie schön ist bitte Urlaub in Europa, dass du einfach dahin fahren kannst, ohne dass du dich, also ich meine, man muss jetzt einfach mal nach England fahren und ich glaube, Ende 2025 gilt nicht mal mehr Roaming in England, da musst du dir eine SIM-Karte wieder kaufen, also wir fallen in die 90er zurück.
Ja, und so richtig unangenehm wird's immer dann im Grunde, wenn was schief geht.
Ja.
Also, ne, wenn dann plötzlich Flüge ausfallen und man keinen Passagierschutz mehr hat, ne, dass man Flüge erstattet bekommt oder dass sie in einem Hotel anbringen. Noch schlimmer wird's, wenn man sich vor Ort, ne, wenn man ins Krankenhaus muss, man hat sich vielleicht verletzt, sei es beim Skifahren oder am Strand irgendwas ist passiert. In der ganzen Europäischen Union sind wir überall krankenversichert.
So, letzte Frage, mal kurzer Blick nach Deutschland. Jens Spahn, sehen wir da gerade zum ersten Mal so richtig deutlich, wie Korruption in Deutschland aussehen kann? Also ich spiele auf die Maskendeals an und das Logistikzentrum, das da in seinem Heimatwahlkreis von einem Freund von ihm betrieben wurde. Also ist das ein Mini-Orban, den wir da beobachten können?
Also ist ja
du als Experte.
Ist ja auf jeden Fall jetzt nicht das erste Mal, dass wir Sachen sehen, die nicht richtig laufen. Viele bei uns haben ja irgendwie den Eindruck, also Korruption, das ist ja irgendwie was.
Ja, ja.
Das findet das vielleicht, auch, also vielleicht in Ungarn, aber ne, Afrika oder weiß ich, also weit weg. Ne?
Ja.
So, und es ist so, dass in Deutschland, wir waren das vorletzte Land der Welt, was die Bestechung von Abgeordneten verboten hat. So, und dann haben wir es so verboten, dass zwei Jahrzehnte ist dieser Straftatbestand nie erfüllt worden. Konnte man nie jemandem nachweisen. Ne? Wir hatten diesen Fall mit Philipp Amthor, der
so Aktien war das sowas, ne?
Ja, der hat so Stock Options und Direktorposten und so dafür bekommen, dass er so Briefe geschrieben hat, Treffen organisiert mit Ministerkollegen und so weiter. Da konnte noch nicht mal ein Anfangsverdacht von Korruption festgestellt werden. Die konnten nicht sehen, also hat er die Stock Options jetzt dafür bekommen, dass er den Brief geschrieben hat und die Treffen, nee, also da war wirklich kein Zusammenhang zu erkennen. So, wir haben das ein bisschen jetzt verbessert, aber insgesamt muss man einfach sagen, also es ist schon so, dass wir es im Alltag nicht mitbekommen in Deutschland. Ne? Man muss jetzt nicht hoffe ich, zumindest irgendwie seinen Arzt bestechen, damit man einen Termin bekommt, oder ne, irgendwie Beamte, damit man, weiß ich nicht, seinen Perso erneuert oder einen neuen Führerschein und so, kriegen wir da, also ne, diese Alltagskorruption gibt es bei uns nicht. Aber politische Korruption und die großen Fälle schon. Und da muss auch in Deutschland noch mehr passieren, dass die Behörden vernünftig ausgestattet werden, dass die Gesetze gut sind. Und ich verhandle gerade eine Antikorruptionsrichtlinie für die Europäische Union. Da geht es darum, dass Korruptionsstraftatbestände harmonisiert werden zwischen den Ländern. Ne? Dass überhaupt erstmal alle Aspekte von Korruption überhaupt strafbar sind in allen Ländern. Dass es dann, wenn man verurteilt wird, so eine Mindeststrafe gibt, ne? Dass die Leute nicht alle irgendwie mit einem, na, das machen sie aber nicht nochmal, dann davonkommen und so. Ja, und Deutschland steht an der Seite von Ungarn und noch einer ganz paar anderen Länder und blockiert an ganz vielen Stellen diese Richtlinie. Blockiert zum Beispiel das Amtsmissbrauch, also sozusagen das Gegenstück von der Schmiergeldzahlung. Ne? Ist ja immer so, einer bezahlt Geld und jemand anders missbraucht dann sein Amt, um was zu tun, was der Person eigentlich nicht zusteht. Aber dann kriegt sie halt, weiß ich nicht, eine Baugenehmigung oder so.
Oder ein Maskendeal.
Genau. Und dass dieser Amtsmissbrauch in ganz Europa zum Straftatbestand wird, blockiert die aktuelle Bundesregierung in den Gremien in Brüssel. Also so, ne?
Alter, wenn ich du wäre, ich würde meinen Aktenordner auf den Tisch knallen und gehen, weil man denkt so, Leute, das ist doch total logisch, dass man solche Gesetze einführt, damit dieser Amtsmissbrauch nicht mehr stattfinden kann. Ja, also da gibt es ja gar keine Diskussion, sollte es da geben.
Ja, aber das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. So, ne? Und also wenn auch Menschen draußen den Eindruck haben, alle korrupt, dann verlieren wir den Kampf gegen Korruption. Also was einfach so essentiell wichtig ist, ist zu wissen, politische Parteien, auch Politiker, haben unterschiedliche Programme, haben unterschiedliche Ideen, wollen auch in diesem Bereich Korruptionsbekämpfung, ne? Manche haben da was im Programm, andere weniger. So, das macht einen Unterschied, wen du in Parlamente wählst und ob die sich um solche Sachen kümmern oder nicht. Und es macht einen Unterschied, wenn Jens Spahn den Steuerzahler Milliarden kostet, ne? Wie bösartig das Ganze jetzt genau war. Und also bisher gibt es ja kein wirkliches Indiz dafür, dass er sich persönlich bereichert hat, sondern er wollte irgendwelche Leute in seinem Wahlkreis, ne, Fiege oder so, Sachen zuschanzen und gleichzeitig hat er einen riesen Schaden verursacht. So, das ist keine Korruption, sondern es ist einfach schlechte Politik, Misswirtschaft. So, aber die Frage ist doch am Ende, ob all diese Aspekte, ob jetzt Misswirtschaft oder Korruption oder schlechtes Handeln, hat das irgendwelche Konsequenzen? Und wenn es keine Konsequenzen hat, wenn Leute im Zweifel noch befördert werden, wenn sie sowas machen, na, dann wird das in Zukunft noch öfter auftreten. Dann werden Politiker, ne, dann ist es ja egal, was ich, wenn ich hier Schaden anrichte, dann geht es am Ende karrieretechnisch noch nach oben. Und das ist dann wieder unser aller Aufgabe, darauf zu gucken, ne, einmal, dass wir Parteien wählen, die dann vernünftige Politik im Programm haben und dass Leute, die persönlich es einfach verkacken, nicht auch noch befördert werden und groß Karriere machen danach. Das ist unsere Aufgabe in der Demokratie. Eigentlich ist es die Aufgabe, ne, natürlich von Parlamenten.
Die Demokratie hat so viele Aufgaben.
Ja, aber das ist halt das Ding. Wenn wir alle miteinander entscheiden, na, dann müssen wir halt auch alle miteinander entscheiden und das ernst meinen. Ja, Demokratie ist verdammt viel Arbeit. Das ist so. Aber es ist so viel besser, dass wir alle mitentscheiden können, als dass einfach ein Diktator, ein Führer, ein was weiß ich, macht, wie er will. Und wir alle müssen es ausbaden. Aber ja, Demokratie ist echt Arbeit.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer. Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.